Ja, herzlich willkommen bei Geh wie Gottsuche, ihr Lieben. Heute habe ich den Gong nicht dabei. Ich habe ihn vergessen, weil ich bin nämlich außerhalb. Ich bin gar nicht bei mir im Pastorat. Ich bin zu Besuch bei Frau Heise Batt. Oder Batt?
Nee, Heise.
Bei Frau Heise Batt.
Ja.
Ne? Statt der Klangschale hebe ich den Tee hoch und sage vielen Dank, Frau Heise Batt, dass ich bei Ihnen zu Besuch sein darf. Und gönne mir einen Schluck von dem leckeren schwarzen Tee. Und ja, Frau Heisebatt, erstmal vielen Dank, dass wir zusammen jetzt sprechen können. Ne? Frau Heisebatt ist ja erste Kulturpreisträgerin von Norderstedt. Ja, wir haben uns getroffen auf einer Veranstaltung letztens. Das war ein Konzert von dem jüdischen Kulturverein Chavarim, Freundschaft mit Israel. Und da kamen wir auf die Idee, wir könnten doch miteinander hier reden jetzt. Ne? Und Achtung, diese Aufnahme könnte Spuren von Plattdeutsch enthalten. Ja, Frau Heisebatt, ich würde gerne mit Ihnen sprechen, naja, über das, was jetzt in einer Stunde so geht, über Ihr Leben und Sie. Ne? Mich interessiert das ganz doll. Ja. Sie sind ja immer so freundlich, wenn ich mal Plattdeutsch was sagen will, dass Sie das dann immer nochmal gegenlesen und mir dann Korrekturen geben. Da danke ich Ihnen auch ganz herzlich für. Ne? Sie sind ja 1937 in Wohlde geboren, ne? In Dithmarschen.
Nee, das ist nicht Dithmarschen, das ist Nordfriesland.
Danke.
Auf der anderen Seite von der Eider fängt und Dithmarschen an. Meine Mutter ist aus Dithmarschen.
Okay.
Ich bin halbe Dithmarscherin.
Ja, vielen Dank für die Korrektur.
Ja.
Wenn Sie da auf das Leben damals mal so von heute aus gucken, ne? 1937 wurde, wie kann man sich das da vorstellen, das Leben so? Auch für unsere jüngeren Hörer, die jetzt da gar nichts mit anfangen können, so. Was meinen Sie? Wie?
Ja, Wohlde ist ein Dorf.
Ja.
Es war auch da ein reines Bauerndorf und man hatte da eben Landwirtschaft als Hauptteil und es gehörte zur Stapelholmer Geest, dass die Träne, die Eider und die Sorge rahmten das ein.
Ja.
Und dann auch ein Wald war auch da und dann sehr viele Felder und Wiesen eben für die Landwirtschaft. Und dann hatte man da die Volksschule. Da ging ich dann auch hin und vorher gab es dann auch noch einen Kindergarten. Und ich bin ja dann geboren, als nachher der Krieg anfing.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber in unserem Dorf war das ja so, da hat man nicht so viel davon mitbekommen, was die Männer wurden eingezogen. Und viele kamen eben nicht zurück.
Ja.
Ich kann mich als Kind immer noch erinnern, das halbe Dorf lief in Schwarz. Es war ja damals Sitte, wenn jemand verstorben war, dann trug man ein ganzes Jahr lang Schwarz. Also das Dorf war fast immer voll mit schwarzen Menschen, weil so viele Menschen im Krieg dann gefallen sind. Nicht? Und sonst bin ich dann immer jemand gewesen, der gerne raus wollte aus dem Dorf.
Ah, okay, in die weite Welt.
Ja, immer. Ja. Meine Mutter kommt aus einer Seefahrerfamilie in Dithmarschen. Die Männer, der Hof lag an der Eider und die Männer fuhren alle zur See durch Generationen schon. Und sie hatten teileigene Schiffe oder Kapitäne auf große Fahrt. Und da habe ich das geerbt. Ich wollte immer nur raus, raus, raus.
Ja, ich habe das gelesen von Ihnen. Ich brug kein Utstür, ich brug ein Utbildung.
Genau.
Ne? Ich brauche keine Aussteuer, ich brauche eine Ausbildung.
Genau,
ne?
Das habe ich auch gesagt.
Ja.
Und ich hatte Gott sei Dank einen Vater, der das einsah.
Okay.
Wir sind zwei Mädchen. Meine Schwester ist sehr musikalisch, die hat dann nachher das auch durchgesetzt, dass sie Organistin geworden ist. Und unser Vater hat gesagt, die Mädchen sollen was lernen. Und das ist dann nachher verpachtet und verkauft worden, was man so hatte an Land.
Ja.
Nicht? Und dann bin ich eben nach Husum in die Schule.
Das ist das Gymnasium
gekommen.
Gewesen, ne?
Das war ein Lyzeum. Das gab ja noch getrennt.
Mhm.
Jungs und Mädchen getrennt. Ganz eisern.
Ja.
Wir hatten die Pausenhöfe, die waren aneinander.
Ja.
Und da war ein Zaun dazwischen.
Ja.
Und unsere Klassenlehrerin ging in der Pause immer am Zaun entlang, damit wir nicht mit den Jungs sprachen.
Ja, ja, ja. Hat es geklappt oder haben Sie...
Och, weiß ich auch nicht. Jedenfalls bin ich da an sich sehr gerne zur Schule gegangen, aber ich musste mit dem Fahrrad eine halbe Stunde zur Bahn nach Süderstapel. Mhm. Da fuhr die Eisenbahn Neumünster-Rendsburg-Husum. Mhm. Und wir hatten nachmittags auch oft immer noch Dänisch.
Ja.
Und dann war ich abends um 5 erst wieder zu Hause und musste dann noch Schularbeiten machen und musste morgens um 5 schon wieder aufstehen.
Also ein strammer Tagesablauf.
Ja, und dann musste mein Vater mal in die Schule kommen und da sagte die Lehrerin dann, ich müsste in Husum wohnen. Denn ich war nur noch Haut und Knochen.
Ja.
Vom Lernen her würde ich das Blenden schaffen, aber nicht vom Körperlichen.
Ja.
Und da sagte mein Vater, das könnt wir nicht betonen, das können wir nicht bezahlen.
Klar.
Und ich hatte Verwandte in Bad Segeberg, die Schwester meines Vaters ist meine Patentante.
Ja.
Und die hatten da ein Geschäft und da haben sie gesagt, dann kommt das Mädchen zu uns.
Ah, und dann sind Sie zu denen nach Husum gezogen?
Nee, nach Bad Segeberg.
Nach Bad Segeberg gezogen.
Ja,
ah, jetzt verstehe ich.
Sehr, sehr gerne.
Ah, okay.
Das war so schön.
Ja.
Und die wohnten, hatten ein Geschäft in der Kurhausstraße.
Ah.
Und dann bin ich da zur Schule gegangen. Und dann, ich weiß, ich habe sogar mit zwei Freundinnen bei den ersten Karl-May-Festspielen mitgemacht als Statisten.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Rein ehrenamtlich.
Ja, ja, ne? Ja.
Ich bin
ja.
sehr gerne da gewesen ne? Und habe da auch immer noch Beziehungen hin.
Mhm.
Und dann bin ich von da nach Hamburg zur
Sprachenstudium. Ja.
Nicht? Und mein Vater...
Englisch, Französisch, Spanisch,
Spanisch
habe ich verstanden.
Ja, ja. Und dann eben auch abends bin ich dann noch zum... habe ich noch gelernt, Exportkauffrau.
Ja, ja. Also, dass sie dann Fremdsprachenkorrespondentin
werden konnte, mit Exportkauffrau.
Mhm.
Ich weiß, mein Vater sagte dann, Dirn, jetzt musst du bald mal Geld verdienen.
Mhm.
Ne? Und dann habe ich dann mit 18 Jahren, ich bin ja so früh fertig gewesen, habe ich dann die erste Firma gefunden, in der langen Reihe in Hamburg.
Ja.
Gerne bin ich da gewesen.
Ja.
Und ich weiß immer noch, das muss ich einfach erzählen, mein alter Chef, der sagte zu mir, Fräulein Heise, wenn Sie morgens von dem Bahnhof kommen und Sie gehen durch die lange Reihe, dann gucken Sie nicht nach rechts oder links, immer nur geradeaus.
Ist ja heute auch noch so. Ne?
Und ich war so dusselig und hatte keine Ahnung und sagte, was meinen Sie denn damit, Herr? Und da sagte er, unsere Sekretärin hieß Frau Sackhut, ne? Fragen Sie Frau Sackhut, fragen Sie Frau Sackhut. Und die erklärte mir dann, und da sagte er nämlich, da sind nämlich die Damen, die durch langsam gehen schneller vorwärts kommen wollen.
Ja.
Habe ich immer noch nicht kapiert.
Ja,
ne?
ja,
und dann hat meine Frau Sackhut mir dann erklärt, dass das die leichten Mädchen sind.
Ja.
Ich, und wir hatten da auch, da war ja noch tüchtig arbeiten, die ganze Woche von Montag bis Sonnabends, montags von 8 bis 5 mit einer halben Stunde Pause und Sonnabends von 8 bis 13 Uhr.
Ja.
Ne? Und dann, wenn man eine halbe Stunde Pause hatte, wir warten im Handelshof, unten war eine Apotheke, daneben machte der erste Wiener Wald auf, gegenüber machte der erste Chibo-Laden auf. Und wenn ich noch Geld hatte, dann habe ich mir immer mal ein Brötchen gegönnt und bei Chibo einen Becher Kaffee.
Ja.
Und dann war da der Hansa, das war so ein Hansaplatz, so ein kleiner Platz, da habe ich mich dann immer hingesetzt und das aufgegessen. Da waren so viele nette junge Frauen,
ja.
Nicht?
Ja.
Und ich wunderte mich nur, dass die ab und zu weggingen mit einem Herrn. Ne?
Mhm.
Aber das habe ich gar nicht kapiert, bis mir jemand sagte, Fräulein Heise, da können Sie sich nicht hinsetzen. Sind Sie schon mal angesprochen worden? Nein, warum denn?
Ja, also, aber das muss ich Ihnen mal sagen, so habe ich Sie auch immer kennengelernt, als eine Frau, die keine Berührungsängste hat,
Nein.
egal mit wem.
Ja.
Und ein Herz für die Menschen,
ja.
egal wo sie herkommen und,
ja.
und was
ja.
sie so machen. Ne?
Ich weiß, wir hatten auch... ich bin ja viele Jahre im Vorstand gewesen vom Quickborn, Vereinigung für Niederdeutsche Sprache und Literatur.
Ja.
Und hinter der langen Reihe, da hatten wir in einer kleinen Straße, das war von der Kirche ein Haus, da hatten wir drei Räume.
Mhm.
Und ich habe dann nachher zweimal die Woche darin nach Feierabend noch gearbeitet. Mhm. Da musste man ja noch jede Briefmarke aufschreiben. Ja. Ne? Und davor lagen immer sehr viele Menschen, die kein Zuhause hatten, die zum Teil auch süchtig waren. Ja. Ne? Und wenn die mich kommen sahen, dann, oh, das Fräulein kommt, dann habe ich immer, ich hatte dann zwar nicht viel Geld, ich habe dann immer Kaffee mitgebracht und habe ich da Kaffee gekocht. Ach, okay. Und mit Sahne und so. Und dann wussten sie immer schon, ich, von mir kriegen sie schon einen Becher Kaffee. Ne? Und dann kamen nachher auch die von der Kirche und dann wurden sie beköstigt.
Ah,
ne?
Okay.
Aber das weiß ich, habe auch nie Angst gehabt. Ja. Mir hat auch nie jemand was getan.
Ja, ach, schön.
Nee?
Ja.
Und das weiß ich noch, das war hinter der langen Reihe. Ja. Und dann bin ich immer zu Fuß im Dunkeln dann hoch zur U-Bahn nicht? Und bin mit der U-Bahn dann nach Hause gefahren.
Ja. Ja, okay.
Aber das war eine schöne Sache. Ich war 25 Jahre in der Firma und dann musste sie aufgegeben werden. Dann war ich noch 10 Jahre in einer anderen.
Ja, okay.
Aber ich konnte von der Firma ja die Welt sehen.
Ja, das ist ja heute immer noch so. Also wenn ich in die lange Reihe fahre, dann ist das für mich immer wie ein Kurzurlaub, weil man dort Menschen aus aller Welt wirklich trifft.
Und ich liebe die lange
das
Reihe.
Das ist immer einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Und man kann wirklich sowas erhaschen, so von einem Bazar im Orientalischen irgendwie. Ne?
Früher war das noch anders. Da waren ja auch noch 1000 Töpfe.
Ja.
Und dann bis zum Krankenhaus hin und dann konnte in 0, nichts, war man an der der Alster und dann war man in einer ganz anderen Ecke. Wir hatten dann auch, wenn unsere von Übersee, unsere Vertreter kamen, die haben dann immer im Atlantik oder im Vierjahreszeiten gewohnt und dadurch kannte ich natürlich diese zauberhaften Hotels auch.
Ja,
nicht?
Na klar.
Denn ich musste mich ja um sie kümmern, weil ich die Sprache kannte, nicht?
Ja, so hatten sie Kontakt zu Menschen, die eher unten am Leben angekommen waren und Menschen, die relativ reiches, wohlhabendes Leben geführt haben. Sehr interessant, wie unterschiedlich.
Ich musste mich dann ja auch um unsere Vertreter und auch Kunden aus Übersee kümmern.
Ja.
Das Einzige, was ich nicht schickte, ich ging nicht mit ihnen auf die Reeperbahn.
Nee, klar.
Das tat man nicht.
Nee, klar. Aber ich habe den Eindruck, für Sie müssen doch die Sprachen, die Sie konnten, so der Schlüssel auch zur Welt gewesen sein. Ne?
Da waren Sie auch. Das war so wichtig, denn als ich das erste Mal für meine Firma nach Übersee geschickt wurde. Mein junger Chef wollte ja hin und bat mich als Übersetzerin mitzukommen und ich war hingerissen.
Mhm.
Und dann kam er nachher und sagte, es tut mir leid, es wird nichts, mein Arzt hat es mir verboten, mein Herz ist nicht in Ordnung.
Ah, okay.
Und ich, wissen Sie was, sagte ich, fahre auch alleine.
Okay.
Meinen Sie das im Ernst? Ich sage, ja, ich spreche mal mit dem Sinni-Ohr. Und dann nach einer Zeit kam er und sagte, haben Sie das wirklich ernst gemeint? Ich sage, ja. Gut, sagt der Fräulein Heise. Dann schreiben Sie eine viersprachige Preisliste, gehen zu Cux, arbeiten eine fünfmonatige Reise aus. Sie wissen ja, wo Sie überall hin müssen.
Ja.
Und dann gehen Sie ins Tropeninstitut und lassen sich impfen.
Okay.
Nicht? Und dann habe ich das alles gemacht und im Juno ging das das erste Mal los. Und ich weiß noch, meine Chefs, die waren mit am Flughafen, da konnte man damals ja noch auf solchen Plattformen und man musste ja zu Fuß zu den Fliegern gehen. Und da sagten die beiden nachher zu mir, als ich wiederkam, Fräulein Heise, das haben wir Ihnen übergenommen. Sie haben sich nicht mal mehr umgedreht und gewinkt. Sie sind gelaufen.
Sie hatten so Aufregung und Freude aufs Neue.
Ich hatte Angst, dass noch jemand sagt, ich muss zurückkommen. Und dann rein in den Flieger. Ich war noch nie im Flieger.
Wo ging es hin? Was war das erste?
Das erste Mal nach New York.
Aha.
Und da hatte von unserem Dorf aus, waren welche ausgewandert.
Ah, okay.
Und die holten mich am Flughafen ab. Ich war der erste Besuch nach dem Krieg.
Mhm. Ne, der welches Jahr sprechen wir gerade?
1962.
Ah, okay. Ja. Der erste Besuch aus Norddeutschland nach dem Krieg. Ja,
aus ihrem Dorf. Sie hatten noch überhaupt keinen Besuch gehabt. Mhm. Sie waren gleich nach dem Krieg ausgewandert.
Mhm. Okay. Ne?
Und die haben mir, und dann habe ich in New York eine kleine Agentur aufgebaut.
Ja.
Und die haben mir ja auch alles da gezeigt. Und dann weiß ich immer, als ich denn das erste Mal da war, da waren die großen Towers, die waren im Bau.
Ja.
Und da sagte man mir, wenn sie nächstes Mal wiederkommen, sind die fertig.
Mhm.
Ne? Das weiß ich noch. Und dann bin ich von da nach Cleveland in Ohio. Da hatte ich eine Cousine, die lebte da mit ihrem Mann. Ja. Das durfte ich, die Chefs hatten das erlaubt, bevor ich weiterflog nach Miami. Ne?
Ja, ja.
Und da hatte ich da 8 Tage verbracht. Mhm, das war auch sehr, sehr schön. Mhm. Mein Cousin, der arbeitete für die Luft. Flacht und für die Astronauten mit Brain Medicine, mit Gehirnmedizin.
Ah, okay.
Und die hatten ihn extra aus Deutschland geholt.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und dann war, und von da dann weiter nach Miami und dann von da weiter in die Westindischen Inseln und Dominikanische Republik, Haiti. Ja. Das waren damals noch beides Diktaturen.
Ja. Klar.
Dominikanische Republik hieß die Hauptstadt nicht Santo Domingo, sondern Ciudad Trujillo nach dem Diktator.
Ja, okay.
Und Haiti war ganz schlimm.
Ja, das glaube ich.
War das ganz, ganz schlimm.
Habe ich auch gelesen, natürlich.
Ja. Und dann die West- und Kuba. Als erste Reise war ich noch auf Kuba.
Ja.
Aber nachher ging es nicht mehr, da war ich ja ein Kapitalist.
Ja, na klar, das war dann. Womit haben Sie gehandelt?
Unsere Firma hat eigentlich mit allem gehandelt, aber hauptsächlich Einrichtungs- und Laboratoriumsgegenstände, Apothekenartikel, Material, Rohstoffe für die menschliche und tierische, Human- und Medizin.
Okay.
Ja. Und wir haben immer Sammelsendungen gemacht. Mhm. Wir hatten sehr viele Kunden, die von den großen Fabriken nicht bedient wurden, weil sie zu wenig abnahmen.
Mhm.
Und dann haben wir diese Sammelsendungen gesammelt und die wurden dann in große Kisten verpackt und dann als Sammelsendung nach Übersee geschickt. Ja. Da gab es ja noch keine Container.
Ja, ja.
Ich habe Container nicht mehr erlebt, bis in die 80er Jahre.
Ja. Klar, das kam dann erst auf.
Das
kam dann erst, nicht? Ja,
und ich musste ja auch immer mit den ganzen Papieren in den Hafen oft, wenn unser Bote nicht konnte.
Ja.
Und dann musste man ja, ging man ja über die Brücke und war im freien Land.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und dann war ich das erste Mal da und dann waren die da hinten am Sappeln und Plattisch und mich guckten sie gar nicht an.
Mhm.
Und dann sage ich, kann hier mal einer kommen und sich auf meinen Papieren kümmern? Da bin ich noch mal taub, bekannt ja Plattisch. Und da kamen sie angelaufen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und dann, wenn ich dann später kam, oh, da kommt die Lütte der, der Plattisch kam. Rums hatte ich meine Stempel.
Ah, okay.
Weiß ich, da bin ich gerne hin gewesen.
Ja, ja. Aus dem, was ich so über sie gelesen habe, hatte ich so den Eindruck, dass das Plattdeutsche, also wie wir sie heute kennen. Also ich kenne sie ja, wenn jemand sagt, Frau Heisebad, dann fange ich schon so ein bisschen an mit meinen zaghaften Versuchen, auf Plattdeutsch zu denken. Hm. Damals war das Plattdeutsche für Sie auch schon so im Vordergrund? Oder
nein.
Wie ist das gekommen?
Dass es verpönt war, Plattdeutsch zu sprechen.
Ja.
Denn als ich in Hamburg studierte, war man dämlich, wenn man Plattdeutsch sprach.
Ja.
Und auch wenn man dann auch da oben von der Nordsee sowas. Ne?
Mhm.
Und dann, ich sage, wir haben aber einen weiten Horizont, habe ich dann immer gesagt.
Das Land der Horizonte, ja, heute noch.
Ne? Ja. Und dann habe ich überhaupt kein Plattdeutsch mehr gesprochen.
Ja, okay. Nee,
nur mit denen darin. Und als ich bei meiner Firma anfing, da waren da 4 junge Damen, die sich bewarben. Wir hatten alle das gleiche Studium.
Mhm.
Und da sagte mein alter Chef nachher mal zu mir, ja, Fräulein Heise, ausschlaggebend war auch mit, dass sie so wunderbar Plattdeutsch sprachen. Er war begeistert.
Da haben sie sein Herz mit erreicht.
Das war dann meine sechste.
Ja.
Ich habe immer gesagt, ich kann 6 Sprachen. Ne? Plattdeutsch, Hochdeutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und über andere Leute. Sagte meine Mutter immer.
Okay.
Über Analyse.
Ja, ja, sabbeln.
Ja.
Ja. Nee,
und dann hat man das dann gar nicht mehr so gesprochen.
Ja.
Ne?
Bis wann war das so? Wann ist das wieder
erwacht? Eigentlich ging es jetzt los in den 70er, 80er Jahren.
Mhm.
Denn ich weiß, als ich 1964, da kriegte ich in Chile den Blinddarm raus.
Mhm.
Und war schon einige Monate in Übersee.
Mhm.
Und hatte wirklich die ganze Zeit nur Spanisch und Englisch gesprochen.
Mhm.
Und komme aus der Narkose. Und da sagte der Arzt zu mir, Sie haben, als wir Sie aufweckten, immer etwas gesagt. Englisch ist es nicht. Und da Sie nicht aufhörten, haben wir versucht, es phonetisch aufzuschreiben. Da habe ich meine Kindersprache Plattdeutsch gesprochen.
Ach, ja.
Was ich zuerst gehört und gesprochen habe.
Mhm.
Und da habe ich nachher gedacht, das darf nicht wahr sein. Und habe auch eine Geschichte geschrieben. Ich muss erst, ob er Anna sieht, von der Welt fuhren, um zu lernen, wo mir Wurzeln sind.
Ja.
Ne?
Ja,
auf die andere Seite der Welt.
Klar. Und lernen,
da habe ich mich
Wurzeln
nicht mehr geniert. Mhm. Da bin ich auch angefangen zu schreiben.
Ja.
Und habe ja auch 30 Jahre plattdeutsches Theater gespielt.
Ja, in der...
In Tankstedt, in der Mühle haben wir gespielt. Die plattdeutsche Bühne habe ich ja mit gegründet.
Ja, ja.
Und hier im NAT habe ich auch gespielt.
Ja.
Und im kleinen Hoftheater in Wandsbek.
Ja, ja. Nee, und auch natürlich, das wissen aber, glaube ich, alle unsere Zuhörer auch, im Unsorg-Theater sitzt
ja
auch...
Da habe ich Lesungen gehabt. Auch jetzt immer noch gehabt, nicht?
Ja. Und geschätzte Kritikerin von Stücken, die dort aufgeführt wurden, ne?
Ja, haben Sie ja, viel, ja. Doch, ich habe viel, ich habe immer viel die Heidi-Kabel-Rollen gehabt. Nicht?
Ja, ja,
hat
klar.
Hat immer eine Menge Spaß gemacht,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Denn ich weiß auch noch, dass als Heidi-Kabel starb, da war ich mit zur privaten Trauerfeier von und nachher auch mit bei der Zusammenkunft. Wir waren zwar ja im Michel, es war eine ganz feine Feier.
Mhm.
Und dann hatte ich auch für ihre Tochter, die Tochter kannte ich auch, kenne ich auch sehr gut. Wir sind auch inzwischen befreundet, Heidi Mahler.
Mhm.
Und dann hatte ich auch noch einen Brief für sie mit und wollte ihr den geben. Und da fasste sie mich um und drückte mich und sagte, Sie erinnern mich immer so an Mama.
Ach, ne? Okay.
Und dann haben wir auch uns angefreundet.
Ja,
nicht?
Ja. Ach, schön. Ja. Ja.
Und ich bin gerne im Ohnsorg, also das ist auch im Grunde meine Heimat. Und die Wendeltreppe, das literarische Kabarett in Hamburg, wo ich 36 Jahre im Vorstand bin.
Ja, ja.
Leider können wir jetzt ja seit 2 Jahren nicht aufhören.
Nee, das ist ja für uns alle ganz
traurig.
Schwierig.
Wir
so,
sind
ne?
unten im Hamburger Rathaus unten im Keller. Und da ist ja alles sehr eng. Und da könnten wir im Moment nur 20 Menschen hinsetzen. Und das können wir uns nicht leisten.
Nee, ist klar.
Und das geht auch.
Ich habe gelesen, es gab dann immer so Vorführungen, wo man dann zwischendurch auch was zu essen bestellen konnte. Und
in der Pause
konnte man was bestellen.
Ja, ja. Nee, das war immer unten. Das war wirklich, früher war es ja der Grundsteinkeller ist es da drin. Und da war das ja das, also da gehörte es der Stadt noch.
Ja.
Und jetzt ist es ja verpachtet.
Ja, okay.
Nee,
okay.
Und die kommen im Moment, haben sie auch alles zu. Es ist einfach zu eng da unten, da geht kein Mensch runter.
Klar.
In dieser Zeit.
Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Das geht uns in der Kirche genauso. Alle, die irgendwie mit Zusammenkünften zu tun haben, sind da natürlich.
Ja, wir hoffen sehr, dass das doch noch wieder. Wir haben im vorigen Ende des Jahres haben wir unser 75-jähriges Jubiläum gefeiert.
Ach, okay.
Wir sind das älteste literarische Kabarett Europas.
Echt?
Sind sogar
im
Guinness-Buch der Rekorde.
Wow.
Ja.
Okay.
Ist ununterbrochen weitergegangen.
Ja,
nie
eine
Pause gewesen.
Ja,
ne? Und das hat ja, also Dirks Paloon hat das gegründet 1945, nach dem Krieg. Und es ist immer weitergegangen.
Okay. Sie haben ja... In Ihrem Leben sind Sie ja einigen Menschen begegnet, die dann später in aller Munde waren. Ne? Also zum Beispiel Emil Nolde, habe ich gelesen, sind Sie als Kind einmal über den Weg gelaufen. Siegfried Lenz, also zwei Menschen, die ich persönlich sehr verehre.
Ja, ja.
Also deren Stücke und Bilder ich mir einfach total gerne angucke.
Ich bin ja ein ganz großer Nolde-Fan.
Ja.
Unsere Klassenlehrerin in Husum, die war auch eine. Und jedes Jahr im Sommer ist sie mit uns hin. Und da lebte er ja noch. Und dann saß er immer, es war noch das alte Haus.
Ja.
So wie es jetzt ist, gab es das noch gar nicht. Es war wie so ein Bauernhaus. Und da waren die ganzen Bilder aufgehängt.
Ja.
Und er saß dann im Nebenraum mit seinem großen weißen Hut. Und malte. Und ich weiß, dann waren wir einmal da. Und dann hinterher, die hatten ja den wunderschönen Garten damals schon.
Ja.
Mit all den Blumen. Ne? Und dann waren wir draußen und es sollte wieder losgehen. Und dann kam er raus und hat uns begrüßt und sagte, meine jungen Damen, guckt euch mal die Beete an. Ja, wunderschön. Was seht ihr denn da? Ja, Stiefmütterchen und kleine Blümchen, so schön. Ja, guckt doch mal genau hin. Ja, guck doch mal, das da ist angelegt wie ein E. Und was bedeutet das? Wie heiße ich? Emil haben da alle gegrölt. Und das da drüben, sagt er, ist angelegt wie ein A, das ist meine liebe Frau Ada.
Ah,
okay. Und dann, oh, dann waren wir ja hingerissen.
Ja,
ja. Weiß ich doch, ich nie vergessen.
Über Emil Nolde hat ja Siegfried Lenz die Deutschstunde geschrieben, also der Maler, der dort
Deutschstunde,
auftaucht, ist ja, ist ja Emil Nolde vermutlich.
Das ist mein Lieblingsbuch.
Siegfried Lenz sind Sie ja auch begegnet.
Ja, sehr.
Erzählen Sie doch mal, wie das war.
Ja, ich habe ihm auch, er war ja auch bei uns in der Wendeltreppe,
ja.
Da hatte ich ihn eingeladen, ob er kommt. Und dann hat er bei uns so wunderbar gelesen, auch auf der Deutschstunde. Das ist also, es war in den, wann war das? Das muss in den, ja, in den 60er Jahren gewesen sein.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns unterhalten und dann merkte er, was ich alles weiß und was ich auch von ihm alles weiß, auch von seinen Büchern und dass ich ein Fan bin, dass ich aus Nordfriesland bin und Nolde liebe. Und dann haben wir uns angefreundet.
Ach.
Und da sagte ich, seine erste, die ist ja nachher gestorben, seine erste Ehefrau war auch mit.
Ja.
Und dann sagte ich, dass ich die Bücher so liebe und auch oft hochdeutsche Lesungen habe, ob ich aus den Büchern das mal dürfte. Ja, sagt er, selbstverständlich. Und wir haben auch immer mal telefoniert und dann kriegte ich einen Brief von seiner Frau. Ich dürfte jederzeit und egal wann und wo seine Texte lesen. Man müsste nichts dafür bezahlen. Man musste ja sonst bei der GEMA bezahlen.
Na klar, teuer wahrscheinlich, bei jemandem.
Und das weiß ich noch. Und dann ist er ja nachher, also wirklich, war ein ganz feiner, dann ist er ja hat ja nachher, seine Frau ist ja sehr früh gestorben, da hat er ja nochmal geheiratet. Und es war ja aus Dänemark und da haben sie viel in Dänemark gewohnt.
Wissen Sie, ob Siegfried Lenz auf Plattdeutsch übersetzt worden ist? Wenn ich einen Wunsch äußern darf, Frau Heisemann, dann würde ich mir wünschen, dass die Geschichte der Leseteufel aus So zärtlich war so liken ins Plattdeutsche übersetzt würde mal irgendwann. Vielleicht, wenn Sie mal, wenn es Sie in den Fingern jucken sollte, ich wäre Ihr erster begeisterter Leser.
Welches denn?
Der Leseteufel ist eine Geschichte über einen Menschen, der so vernarrt ist ins Lesen, dass er alles
das
um sich...
Das kenne ich gar nicht.
Ich gebe sie Ihnen.
Wer hat das denn geschrieben?
Das ist von Siegfried Lenz.
Das
so zärtlich war so liken.
Das gibt's doch
eine
nicht.
Eine der ersten Geschichten. Ich glaube sogar die erste Geschichte.
Dabei habe ich seine ganzen Bücher.
Wir gucken uns das gleich mal an, wenn wir die Aufnahme beendet haben.
Ach.
Und das ist jemand, naja gut, im Moment ist das natürlich vielleicht sogar sarkastisch, das zu erzählen, aber es ist ein Dorf wird überfallen von einer Räuberbande.
Ja.
Und er liest die ganze Zeit in seinem Buch, bis sogar der Oberst, der Räuber vor ihm steht, ihm die Pistole an die Stirn hält und sagt, jetzt musst du mit dem Lösen aufhören. Und er sagt immer, nur noch eine Seite, nur noch diese eine Seite. Und dieser Mut, den er dabei hat, der schlägt die Räuber in die Flucht. Und am Ende rettet er durchs Lesen sein Dorf.
Ja.
Erinnert mich an ihr Interesse für Sprachen und Literatur.
Nee, das ist
und
das
so.
Ja.
Naja, können wir ja nochmal später drüber reden.
Das kann ich aber irgendwie habe ich das im Hinterkopf, jetzt wo Sie das erzählen.
Ja. Also, wenn wir nochmal zurückkommen zum Niederdeutschen. Sie haben das dann in Chile, haben Sie gemerkt, so, das steckt so ganz tief in Ihnen.
Ja.
Ich musste ans andere Ende der Welt fahren, um meine eigenen Wurzeln kennenzulernen.
Ja.
Ne? Wie ging das denn dann los? Dann sind Sie zurück nach Deutschland gekommen und dann, wie ist das, hat sich das dann mit dem Niederdeutschen für Sie weiterentwickelt?
Es war immer so, ich habe immer gerne alles schon festgehalten und da habe ich, der Heimatspiegel, der hatte jemand immer Plattdeutsch geschrieben und der starb.
Ah, okay.
Und ich kannte Meinke, den alten Herrn Meinke.
Ja.
Und die fragten, ob ich das machen würde, wenn weil der andere, oder sage ich, das mache ich gerne, aber ich möchte wenigstens ein Vierteljahr warten, dann nicht gleich, also er ist kaum tot und dann schon wieder weiter.
Ja,
klar. Und dann habe ich dann der alte Herr Meinke, der hatte gehört, dass ich auch Plattdeutsch kann, weil ich ja auch so in Übersee war und so weiter.
Mhm.
Und dann habe ich dann angefangen, da für den Heimatspiegel Geschichten zu schreiben.
Ah ja, okay.
Nee? Und das war eigentlich jede Woche.
Okay.
Und dann war das so, dass ich auch immer mehr Geschichten hatte, immer mehr. Und dann ging ich in den Schleswig-Holsteinischen Schriftstellerverband Und in den Stormanner Schriftstellerverband und in Lübeck bin ich immer noch bei den Lübecker Autoren. Mhm. Ne? Und dann ergab sich das, dass ich anfing zu schreiben. Mhm. Und das wurde immer mehr. Mhm. Und hatte ich nachher allerhand zusammen. Mhm. Und dann ergab sich das, dass Gerd Meinke meinte, man sollte mal ein Buch machen mit einigen Leuten. Und zwar Dönches aus Glashüttisch und so weiter, mhm, und so fort. Mhm. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe nichts gegen Dönches, aber ich schreibe keine. Mhm. Und ich möchte da nicht mit rein.
Ja.
Und da habe ich gedacht, entschuldigen Sie jetzt den Ausdruck, ich habe verschissen bis in die Steinzeit. Aber...
entschuldigen Sie mein Lachen, ja. Wundervoll.
Kurze Zeit später kam er an und fragte, ob ich nicht ein eigenes machen wollte. Ich hätte ihn umarmen können.
Ja.
Ich sage, genau das. Ja. Und da war dann nachher mein erstes Buch Durch die Jurstiden. Mhm. Ne? Und da waren 4 Auflagen, sind über 10.000 Bücher verkauft.
Okay. Ja. Ja.
Und dann ging es eben weiter. Ne?
Ja.
Und dann kam der Quickborn Verlag, mhm, über Gerd Spiekermann, mhm, auch, den ich ja auch gut kenne, mhm, und fragte, ob ich...
Der im NDR das Plattdeutsche ja viel vertreten hat, ne?
Ja.
In vielen Sendungen.
Und fragte denn, ob ich nicht zu Ihnen kommen wollte. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin beim Heimatspiegel. Mhm. Die haben mich gefragt und haben meine ersten Bücher gedruckt. Ja, haben Sie denn da einen Vertrag? Nein. Ja, dann sind Sie doch frei. Ich sage, das ist egal. Das kann ich nicht machen, vom Anstand her. Mhm. Mhm. Nicht? Und dann habe ich dann noch beim Heimatspiegel weitergemacht, bis sie mit den Büchern aufhörten, mhm, und Bescheid sagten, wir machen keine Bücher mehr, wir machen nur noch die Zeitung.
Okay.
Und da habe ich dann beim Quickborn angerufen, ob sie noch interessiert seien, so und so. Und da sagten sie zu mir, sie wären sehr interessiert, sie hätten das hoch respektiert, wie ich mich verhalten hätte, dass ich nicht einfach zu ihnen gelaufen wäre.
Okay, ja.
Und bei denen bin ich immer noch. Mhm, und habe da auch CDs gemacht, ja, und Bücher.
Ja, nun sind wir ja in der Plattdeutsch-Tit von eher literarisch Arbeit. Sie mag das schon, mein Platt ist natürlich lernt, ich habe das mal lernt.
Das ist doch fein, wenn sie das schnacken.
Nein, sie nur.
Immer ran.
immer gut damit, nicht?
Ja.
Und ich glaube, wie mit nur Platz nacken.
Ja, das klappt wie auch.
Ja. Wenn sie mal so kickt, die Geschichten, die sie geschrieben habt, worüber habt ihr geschrieben? So,
ja,
das so
ist,
eher
das ist ganz, eigentlich immer über Menschen.
Ja.
Ne? Und zwar Ude Heimat, mhm, und Ude Wiedewelt.
Mhm.
Ich habe schon besonders Ude Wiedewelt geschrieben. Mhm. Ne? Und ich weiß noch damals, als ich die ersten Geschichten schrieben, ich werde in so einem Schriftstellerverband, da werden als, Entschuldigung, als Mannslüt, die meinen sie können Albeder. Und dann...
Ich glaube, sie hat.
Man schrieb nicht Ude Wiedewelt auf Plattdeutsch, man schrieb von Tohus. Und dann kriege ich in Niedersachsen einen Preis für meine südamerikanische Trilogie. Südamerikanische Trilogie. Ne? Und der mein Laudatio holen, das wäre ein Dr. Maron Ford, ein farbiger Amerikaner, der nach Deutschland kommen wäre, um hier Deutsch zu studieren und so begeistert wäre von dem plattdeutschen Spruch mit Professor Reimer Bull, dass er hier bleibt und als studiert hat und an der Universität in Hannover unterrichtet hat.
Das war Zünderliches.
Und der hat meine Laudatio holen, auf Plattdeutsch. Für meine südamerikanische Trilogie, das Tonne blendend gut sein als Harry Belafonte. Die Damen werden alle achter im Rand.
Werden hin und weg.
Ja, und dann heile meine Laudatio. Ne?
Ach,
und
klasse.
Und du wärst in, dass man von aller Länder schrift. Du fung einige Mannslüd auch an.
Ja, ja, hab da auch mit
angefangen. Weil ich noch. Und ich hab mich nie unterkriegen lassen.
Ja.
Und das wäre genauso, wenn ich in Südamerika da wäre. Die Leute mag, dass man nicht bang ist.
Mhm.
Das strahlt man um.
Mhm.
Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun.
Mhm.
Einfach nicht bang ist, sich nichts gefallen lässt.
Mhm.
Und was natürlich auch wichtig wäre, das Brocken kommen.
Ja.
Ne? Und dann weiß ich immer, ich habe auch nie Angst gehabt, auch wenn man mal schief ging. Ich werde damals als Chile zusammen braucht,
ja, das wäre ein Bannungsvorretief in Chile. Ne? Sie wären in Chile, in Dusetin.
Mittendrin, und zwar in Südchile. Da wäre mit ein Hotel, da durchflogen noch die Lütten Flagers,
ja,
zum Teil mit Propellers. Und wenn man dann in Südchile, in Coyhaique und so ankäme, dann muss man erst mal 3 Minuten binnen bleiben. Das wären alles Sandkisten und die von den Propellers musste Drecksig erstmal lenken. Ne?
Klar.
Und dann wäre ich im Hotel und dann wären die Amerikaner, die mit mir flogen wären.
Ja.
Die wohnten so im Frühstücken und da sagten die, ob ihre mit Koffers.
Ja.
Und ich, oh honey, there will be a strike. Nix wie weg.
Ja.
Ne?
Ja.
Und naja, und ich dann hin oder nun Flughafen in unten in Coyhaique. Das wäre in der Nähe von Feuerland, da ganz unten, Cabo de Orno, Cap Horn. Ne? Und dann, ich will, hat das und das hört, nein. Ich sage, ich will sie mal was vertellen. Wenn ich hier bleiben muss, ich habe kein Geld, dann wird sie das Hotel betreuen. Ja, dann ist das ja wo bitte, sie nehmt den nächsten Flieger in der Hauptstadt.
Ja. Ja.
Und das wäre der letzte Flieger, der in Chile flog. Das sei die, und dann kämen wir da an. Und dann kamen die Polizei und die Soldaten.
Klar.
Rennen, Unländerin,
ja,
eine Europäerin, was mag wir mit dir?
Ja.
Ne, und dann habe ich gesagt, da und das Hotel hat gewohnt.
Ja.
Da habst du mir dann den Jeep mit abpflanzte Bajonetten.
Ja.
Ich du mehr an bin, habst du mir da hinfuhr.
Ja.
Und die wollen mich nicht abnehmen. Da habst du gegen die Deckschotten.
Ah.
Und dann kriege ich da einen Stuf. Da bin ich gar nicht runtergekommen von Klo. Das wäre eine Nächte von dem Präsidentenpalast.
Ja.
Und dann wäre alles mit dieser Gase, diese da in der Luft schon.
Klar.
Ne?
Ja.
Und dann, also man hätte nur spürt und Klo sitzen. Ne?
Wow.
Das wäre ganz
das
schlimm.
Wär
man durfte nicht, aber es droht, dann wollen man dort schotten.
Ja, war nicht gefährliche Team.
Ja,
ja.
Aber dann, und dann die deutsche Botschaft wäre weg.
Ja.
Und dann hat Ruth kriegt, man telefonieren kann man mit Deutschland.
Ah.
Ne? Und dann
das ging noch.
Dass die Franzosen dort noch wären.
Ah, okay.
Die Botschaft.
Hm.
Und die wären bereit, mich 2 Dollar mitzunehmen.
Mhm.
Und das dürfen sie auch.
Ah.
Und die hätten mich dort in Ruth geholt. Und dann sind wir nach Bolivien geflogen.
Dann wären sie wieder sicher.
Ja,
ja.
Aber das wäre schlimm. Ne? Also der Tränengas, also man hätte bloß auf Klo sitzen. Ne? Und Allende, dann heißt das schon her, ja, der wird dort schotten, wo er herzlich zu Sören umbringt. Mm. Das weiß man ja jetzt erst. Ne?
Ja, ja.
Und ich weiß ja, das wäre ganz, ganz schrecklich.
Ja, der Tiden, die da noch kam, für die Leute wäre natürlich schlimm. Ne?
Schlimm, weil wen sie da inspart hätten, das wäre furchtbar.
Ja, ja.
Und
ja,
früher wäre auch so, als ich das mal, dafür wäre, wäre das Chile noch die Schweiz Südamerikas.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und als ich dann wäre kam, da werden, haben sie ja angefangen, in Santiago ein U-Bahn zu bauen. Und dann haben die Amerikaner ihr Geld wegtrocknet. Das werden ja Sozialisten nun. Und die haben Bach mit Schuld, hat da dann so laufen.
Die Amerikaner haben da gar nicht mitmischt.
Ne? Und die Stundenschlange, damit sie was zu essen kriegen. Das konnte das überhaupt nicht fordern. Ne? Und wir im Süden ging das noch einige Morden, ne?
Ja.
Aber ich bin dann heftig noch morgen direkt drüber wegkriegen.
Ja.
Ne?
Nun, da habt ihr ja viel belebt in diesen Tiden, ne? Und ich glaube, viele von diesen Geschichten sind rinkommen in ihr Geschichten,
in
Heimatspiegel, ne?
Ja, natürlich.
Nur habe ich ihn gefragt, gibt das eine Geschichte, die sie uns vorlesen könnt? Hüt? Nu hier?
Ja, das kann ich.
Wollt ihr das morgen? Dann mag wie ein kotte Puss hier. Ich geh mal hier auf den das Gerät.
Jo.
So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Frau Heisebatt hat aus ihrer südamerikanischen Trilogie jetzt eine Geschichte rausgesucht. Und macht es euch doch bitte gemütlich. Die Geschichte dauert so 10 Minuten ungefähr zum Vorlesen. Wir hören die auf Plattdeutsch, ne? Und dann hören wir mal miteinander. Vielen Dank.
Ja, gern. Und das ist Lisbeth Kiek in der Welt, dass wir von Lüt an ihr Ögel noch wehen. Für nix wäre sie bang, alles müsse unersäugen, nix güng er gau noch. Ja, und da seid sie nun, Lisbeth Brand, mehr'n in wiede Land, unter de Schattenbäumen, die de Kaffeeplanten Schul geben für de grelle Sonn. Seid du in dat Jahr 1962 Mutterseelen allein in das fremde El Salvador und wos nicht wieder. Sie hörte Stimmen von ihrer Mutter, die Mensch, die kein Utweg weit, ist das gar nicht wert, dass er in Verlegenheit kommt. Mutter ha ihr von Lütt an, wenn sie nicht lieg Utwohl, mit düsse Schnacks in die Ohren legen. Oh, wat ha ihr dat männig mo ärgert. Und nu leib ihr dat fort durch den Kopf, als sie in Not wär. Mutter ha ihr auch bibröch, in ihren Iver nicht über de eigen Bein zu fallen und erst mal no zu denken. All as Lütt dirn Hase von ihr zu hören kriegen, wenn du wetter mal wat scheif leib, tell erst mal betein und denn überleg in Rau, was du tun kannst. Verstehst du mich? Naja, betein ha Lisbeth schon nun halt zweimal tellt. Sie seid ob'm großen Stein, ihr Aktenmapp ob'm Schaut und Spiegel leer. Sie grüm nix als die großen Kaffeeplantagen mit den hohen Schattenbeim, dazwischen lüde Maisfäller ob rieken Lavabotten, ein wunderschön Placken Ehr, man wied und sieht kein Menschenseil zu sein. Lisbeth wär für ihr Firma ob Übersee reist, man just 25 Jahre alt. Sie wär stolz ob dat Vertrauen, dat man in ihr Set ha. El Salvador wär nun noch Mexiko, Guatemala und Costa Rica die vierte Stadt schon und doch wohl nicht die letzte. Sie ha sich von der Hauptstadt San Salvador per Taxi ob den Patmos Santa Ana mog, ein Stadt mehr in Land. Sie wollte Geschäftsführerin besorgen und Verträge abschluten. Den Preis für den Taxifahrt ha sie bestens uthandelt. Früh an Morgen ging das los. Nur so ein paar Stunden, mehr ob so einen stöbigen Weg, heilte vorher an und wohl mehr Geld. Lisbeth dachte, sie hören die richtig. Bleib stur, ripp und räusig nicht und seh immer bloß no. Das Ende mit, dass der Taxifahrer ihr rutschmeid. Doch seid sie nu, von alle Welt verloren, dat Taxi wär weg. Sie sei ich bloß noch lange Titen graue Stoffwolk. Zuerst ha sie gemeint, die Kerl wolle bloß bang mocken und würd zurückkommen. Tja, Fleitsche piepen. Wat nu? Er fuhr in, dass sie für gar nicht lange Tiet an so'n Lüt Kot verbiekommen wären. Kinder ha für de Tür in Sand spielt und rauk wie irgendwo oder Dach kommen. Sie überlech nie lang, trock Schau und Strümp ut und wanner los. Gegen den Alleinwehen sung sie immer Luthals noch mal, das Wandern ist des Müllers Lust. Gegen den Alleinwehen sung sie Luthals immer noch mal, das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern sei und bang, das geift er doch nicht. Endlich ha sie das schafft. Die Lut Kort keim zu sich, die Gürn susen mit Gekrisch ob ihr Tau, bleiben denn over Kort für ihr Storn und keiken ihr mit oben Schnutwagen an. So wat han sie wohl noch nie nicht sein. Ein ole Flug keik ude Dör, lange schwarte Kledorsch ha sie an, die Griesenhoor wären ton Dutto so umdreit. Letterbrun wär er Hut. Der Hahn aff, aber und tatterig. Sie grien Lisbeth fründlich an. Die muss an Billa von der Urgroßmutter denken. Das leid, als wenn dei durch Storn dei fründlich, obrecht und dir nix oder Raute bringen. Lisbeth versucht, mit ihr bestes Spanisch alles zu verkloren, wann der Ole Fru verstund er nicht. Sei schnack Dialekt. Sie schnacken ein an den anderen vorbei. Das ist just so, schaut er dat dürren Kopf, als wenn ein Amerikaner de fein Deutsch lehrt hätt in den bayerischen Wohlglanden geit. Der Ole Flugkunde war wat mit der Stadt Santa Anna und Lisbeth wär ganz baff. Mit Alemannia, mit Deutschland anfangen, das geeft dat doch nicht. Sisi und mi Icho, wat so viel heiten dei, Jojo und mein Sohn, dat kreis sie mit. Du bewies sie ob de Maisfäller. Na, de Söhn würde wohl irgendwann kommen. Lisbeth war rinnäulig und kreis so wat als Peppermint-Tee für set. Sie konnte sich verpusten. Die Kinder haben sich zu so umkroppen und beluhren ihr von Wieden. Der Ole Fru schnack ohne Punkt und Komma. Strohl er dobi an und strogge fürsichtig über Lisbeth ihren flasshorigen Kopf. Kelindo, wie hübsch, reibt sie immer wieder, und dat kun Lisbeth verstohn und freu sich. No lange Tiet käm de Buhr mit sin Fru von Feld ob'n Wogen mit zwei Ossen dafür. Watten Obregen, watten Helbholen, ahn schnürder Dörn anna. Die junge Fru fort Lisbeth ihr hohersinnig an und schüttkopp. Und ich seh immer wieder langsam den Nomen von der große Firma Fernandesi Compagnia. Und dat wunderbar sehr, man verstünn er. Die Buhrmücke mit Han und Folklor, dat er hinbringen wür. Aber womit denn? Ganz einfach, ob den Ossenwogen. Hei neudig Lisbeth achterob, aber vorher war sie von der ganzen Familie drück und abschlägt. Der alte Fru schaufer noch ein Deck über den Achtersteben und klopp ihr sinnig ob der Hand. Lisbeth strockel ihr über die Backen und geif ihren Säuten. Und dann ging das los. Die Ossen zuckeln gemütlich ihren Weg, die Buhr schmeug und Lisbeth, der seit Achtern, bummel mit den Beinen und sung all die plattischen Volksleider durch, die er infahren dei. Die Kutscher lacht der Tau und Nickköp. So ging dat durch dat wunderschöne Land ob Santa Anatau, dat wir abino düster, als du ankeim. Die Lüd keiken, lachen, schüttkoppen, fehlleiben achteran. Ob letzt keim se mit n langen Menschenschwarm in Schlepptau in de feine Strot an, in de große Firma residier. Ein Oblaub für dat hoge Portal, ein Radau, as ob'm Jormarkt. Die Angestellten kämen ruht und holen die beiden Chefs. Lisbeth war begrott als ein Stolzgas. Die Buhr, die stunden ganz schief, so hauen die Leute auf den Puckel und reiten immer Bravo, Bravo. Aber Geld, nee, Geld wollen nicht annehmen. Die Ossen kriegen was zu trinken, haben einen Schluck oder Buddel und drückt Lisbeth an sein Hart. Dann ging da durch die Nacht den langen Weg zurück nach Hus. Lisbeth wurde für ihren Mut bewundert. Ein Fru, ganz allein in ein fremdes Land und denn so was, dat hat sich in der ganzen Stadt rumschnackt. Ah, wollen sie ihr bekicken? Sie kämen sich für als so'n Figur in so'n Raritätenkabinett. Aber Geschäfte aufschlotten, hätte sie man einmal grautartig. Was sie den Taxifahrer bei der Büchse kriegen hat, dat weiß Lisbeth nicht. Man wird erhüht. Nur all die Jahre noch bannig freut, ist ein Sorg, der sie nie nicht vergeten war. Die Geschäftsfrühen bestunden ob, sie wollen ihr zurückbringen nach San Salvador. Wo mit den Düppen? Mit dem Kastenwogen? Was schuld da denn? Ach, da ob wir ein Mutterzeich antütert, die bald Kinder kriegen schuld. Sie hebt den stöbigen Wächten oder lüde Kot genommen, hebt anholen und alto so Mate-Tee trunken und hebt die Zeich dorlotten. Dat Strohlen ob de Gesichter, ob de Lütten und de Kroten, dat ward Lisbeth beholen, bitze von düsse Weltgeid. Und sie weit uck, ihr Mutter hätte gut rüstig für Leben mit ob'n Part geben, uck mit ihr, deren, tell ihr so betein und den denken Rono, de Mensch, die kein Utweg weit, ist das gar nie wert, dass er in Verlegenheit kommt.
Vielen Dank, liebe Frau Heisebach. Gerne. Also was ganz Besonderes. Und ich ahne schon, die Lisbeth, hinter der das steht eine selber, reale ja. Figur.
Das ja, sind Sie, ich ne? muss auch sagen, also mir sind dann noch die Tränen gekommen und der alten Oma auch. Ne? Mhm. Da muss er noch gedrückt. Und die wussten auch genau, was die brauchten. Die waren Landwirte, die brauchten sowas. Na und eine klar. Ziege und die dann auch noch Kinder, auch noch Junge kriegten.
Das war ein Reichtum für die ja, und war was Wichtiges. Naja, vielen lieben Dank. Also, wenn Sie jetzt so an diese vielen Abenteuer denken, die Sie da bestanden haben, ne? Und an die vielen Menschen, denen Sie so begegnet sind im Laufe Ihres Lebens. Für uns auf unserem Podcast, da heißt ja Geh wie Gott suche, auf der Suche nach Gott in der Welt und in der Bibel. Also der Glaube an Gott, so Was hat dann das für eine Rolle für Sie gespielt? Wie war das für Sie so?
Ich bin ja von klein auf mit dem lieben Gott aufgewachsen. Mhm. Meine Mutter hat mit uns, mit meiner Schwester und mir immer gebetet, mhm, und hat uns auch was vorgesungen. Mhm. Und der liebe Gott, der wohnte im Himmel und passte auf uns auf. Mhm. Und Jesus Christus, der würde auch mit uns gehen.
Okay.
Und es ging ja jeden Sonntag in die Kirche,
ja,
eigentlich das ganze Dorf mit Pferd und Wagen durch den Wald, mhm, nach Bergenhusen. Mhm. Das war unser Kirchdorf. Mhm. Das ist ja auch das Storchendorf. Mhm. Mhm. Und da war dann Gottesdienst und hinterher war in der gleichen Kirche Kindergottesdienst.
Ah.
Dann haben die Eltern, nebenan war eine Gastwirtschaft, da wurden die Tiere angebunden, da haben die Eltern dann gewartet, bis die, mhm, der Kindergottesdienst, das gehörte zu jedem Sonntag dazu.
Ah, alles klar.
Und die Gastwirtschaft, die hieß Heuerbäuer,
ja,
und das ist der Ausdruck bei uns für Störche.
Ah.
Und ich habe nachgeguckt, es ist Friesisch. Und Heuerbäuer bedeutet, der auf dem Dache wohnt.
Ah, okay.
Und da, ja, sind wir immer. Und dann ging es nach Hause und dann, mhm, gab es Mittagessen.
Ja,
ne?
Ja.
Und der liebe Gott war immer dabei, mhm, und er hat mich eigentlich immer begleitet,
ja,
durch die ganze Welt und auch jetzt.
Ja.
Ne? Auch wenn ich, wenn es mir in der Gesundheit nicht so gut geht, aber ich weiß, er passt auf mich,
mhm,
auf.
Mhm.
Ne? Und das ist ganz wichtig. Das muss ich wirklich sagen, das ist das
so eine Art Grundvertrauen, das ist
ja
einfach in,
ja,
Ihnen, und das ist gar nicht so,
nee,
das ist einfach da.
Das ist einfach, ja, da, und das ist auch einfach, das ist aber auch von klein an, und ich weiß ja auch, Boy Lawson habe ich ja auch noch, mhm, persönlich kennengelernt, mhm, der hat ja auch so wunderschön auf Plattdeutsch,
ja,
geschrieben, ne?
Ja.
Die Schöpfung, ne? Sieben,
ja,
Schöpfung und was Achlano came,
mhm,
und ich durfte das ja auch als Einzige dann immer in den Kirchen vortragen,
ah, okay,
und habe auch nie Geld dafür genommen.
Ja, ja.
Und das hatte er mit dem Quickborn Verlag abgemacht,
mhm,
dass ich das durfte.
Mhm.
Und das, und dann hat er nachher ja auch noch Jesus von Nazareth, eine strimme Weltgeschichte,
mhm,
hat er auch in Versform.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und in, und dann seine, die Schöpfung, der fang genug an, mit rein gar nichts von Gott an, kein Witt, kein, mhm, Schwatt, alles Griesengrom und Dor an Lech, hey Hand.
Ah, ja.
Gott Vater seh, nun war das Licht, denn zu der Schöpfen brug kei Sicht. Und Buje ob ne Möglichkeit, sin eher ob für die Ewigkeit.
Ach.
Zuerst wöhl hei ein ganz Grautlock, Assenpötter, immer Grötter, immer Grötter. Und dann wird wie der Himmel zählt,
ja,
ne? Mit Platz für die ganze Welt, denn back hei noch ein Dutten Kluten, weit no bin, hart no buten, und ein Kluten wurde er, mit der Ziehen, dat Wahn, dat Wehr, und dem er nie so allein, schöpf hei den Mond, so ein Lütten ein.
Ja.
So geht das an, ne?
Ach.
Ich kann das ganze Buch fast auswendig.
Ja, das merke ich, vielen,
ja,
Dank.
Und dann auch,
ja,
so nachher mit den Tieren, wenn die geschaffen,
aha,
werden, dat Känguru muss hüppen lernen und kriegen Büdel für die Gören. Und in der Evaschaft,
ja,
die Schöpfung von Düsseldorf wären ganz figelinschen Chrom.
Ja.
Nicht zu flöidig, nicht zu dick, bloß ihr Moos kriegt durch die Schick. Das tun sie ja, die Bossenkrall und lurche ob den Sündenfall. War wunderschön.
Ja.
Und das habe ich dann immer in den Kirchen auch.
Ja.
Du bist nach Flensburg hoch.
Ja, ja.
Auch in Michel.
Ah, ja,
ne?
Ja. Ja, mir fällt auf, dass Sie ja die plattdeutsche Sprache, sowie auch Boy Lawson oder ja, eigentlich, ich glaube, alle, die ich so kenne, die sich mit plattdeutscher Sprache wirklich beschäftigen, hatten Sie ja vorhin gesagt, so dieser Dönches-Kram, das ist so eine Veralberung der,
ja,
plattdeutschen Sprache, da so ein Schwank machen oder so.
Das wird ja genau immer gesagt, so,
ja,
mit Plattdeutsche, Kladian Moors, das ist nicht so schlimm wie das Hochdeutsche.
Ja.
Aber Plattdeutsch ist eine Sprache,
ja,
und kommt aus dem Keltischen,
mhm,
und hat auch diese Basis.
Mhm.
Und das ist es eben, dass es als Sprache und nicht als Dialekt, es hat seine Dialekte,
mhm,
wie die hochdeutsche Sprache auch.
Mhm.
Ne? Aber es ist eine Sprache, ich weiß, ich habe ja 10 Jahre an der Volkshochschule unterrichtet,
mhm,
und da musste ich zu einem Seminar nach Kiel,
ja,
und da war ja auch Grammatik, gibt es ja alles.
Mhm.
Ne?
Klar.
Und da habe ich dann eben diese Basis, eben das,
mhm,
Keltische,
mhm,
und deswegen versteht man auch das Holländische und das im Flandern so gut.
Ja, klar. Ja, also in ganze Theaterstücke, es gibt sogar existenzialistische Theaterstücke aus den 60er Jahren. The Zoad kenne ich nur.
Ich weiß, wir haben hier in Norderstedt auch aufgeführt, Mann Oppenhoff. Und das hatte Jimmy Simanski gesehen als Uraufführung in Neumünster. Und das wollte er unbedingt spielen und viele waren dagegen. Und das war ein Stück, das habe ich mit großer Begeisterung gespielt. Eine alte Frau auf einem, das sind die letzten Wochen im Krieg, auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein. Ihr Mann ist im Krieg, ihr Sohn ist im Krieg gefallen und ihr Mann auch. Und sie sitzt dann nun mit Schwiegertochter, die etwas hilflos ist, und einem 12-jährigen Jungen allein auf dem Hof. Und Mann Oppenhoff, da ist keiner. Sie brucht jetzt einen Mann Oppenhoff. Und galt nun nur den Ortsgruppenführer. Und du sagst, hier ist kein Mann Oppenhoff, also krieg ich immer keinen Mann. Ne? Und der Herr Viktor sagt, und dann will ich dir sagen, wenn du dann noch wieder mit Garmin, ne, mein Mann lebt, der ist in Krieg und mein Sohn ist vor, den guckt noch Adolf Hitler und sagt, wie du die benimmst. Ne? Und dann kriegen wir einen Kriegsgefangenen aus der, der kam irgendwo aus, nicht ganz aus Russland, sondern davor auch. Und der war auf dem Hof und arbeitete da und der sagte immer Oma zu mir. Er konnte nicht viel sprechen und meine Schwiegertochter war eine hilflose Person und unser Enkelsohn war in der Hitlerjugend. Und da hatte der Ortsgruppenführer zu ihm, zu dem Jungen gesagt, wenn du irgendwas hörst, was nicht in Ordnung ist, dann vertellst du mir das. Und hat ihn auch immer ausgefragt. Und dann eines Tages kommt, wurde er wieder ausgesagt, Mama, wer bi den Kriegsgefangenen in de Koma? Da kam er. Was hättest du denn mag? Dann weiß ich nie. Da kamen sie und haben die Mama abgeholt und haben den Kriegsgefangenen abgeholt. Er wurde erschossen und sie kam ins Gefängnis und dabei hatte sie ihm nur ein Medikament bringen wollen.
Ach, je,
ne? Und da stand ich nachher mit meinem Enkelsohn und dann sagt der Enkelsohn, warum hab's das denn mag? Und dann hat er ja diese Hitlerbinde um den Arm. Da reiß ich ihm die Hitlerbinde vom Arm, trampel drauf rum und sage, das weiß ich auch nicht, mein Junge. Das war ein tolles Stück.
Ach ja.
Ganz, ganz. Das haben wir nachher in Hamburg sogar noch gespielt.
Ja, sehr bewegend. Das ist ja im Grunde so auch so in Verwandtschaft mit Wolfgang Borchert draußen vor der Tür, so diese Art.
Ja.
Ne?
Ja,
wenn Sie jetzt das so erzählen, also wir nehmen ja unseren Podcast jetzt gerade auf, Invasionskrieg in der Ukraine, Angriff Russlands auf die dortige Bevölkerung und so. Wenn Sie jetzt unseren jüngeren Zuhörern, die sind alle besorgt, also egal wo ich mich umhöre, alle sind sehr besorgt und bekomme es auch mit der Angst zu tun. Was ist Ihr Rat für uns? Was würden Sie den jüngeren Menschen, die uns jetzt zuhören, so mit auf den Weg geben? Wie geht man damit jetzt um? So, was würden Sie sagen?
Ich weiß es nicht, ich bin so traurig darüber und auch so entsetzt. Ich habe nicht gedacht, dass das nochmal in der Zeit, in der ich lebe, wieder passiert, dass wir Krieg haben. Ne? Und ich kann es nicht sagen, man muss aufpassen, dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass man in irgendeiner Form helfen kann.
Ja.
Und ich finde es ja sehr gut, wie die Menschen, die zu uns hier alle ankommen, auch in die anderen Nachbarländer, wie ihnen geholfen wird. Und das ist so wichtig. Und dass alles zusammensteht.
Ja.
Der ganze Westen steht zusammen. Sogar die Amerikaner dazu. Und das hat der Putin höchstwahrscheinlich nicht erwartet. Dass alles so zusammenhält.
Ja.
Und ich hoffe, dass das so bleibt.
Ja, also sich nicht unterkriegen lassen und
helfen. Auf keinen Fall. Nein.
Ihr Rat für
ich denke
uns.
Mir, irgendwann muss er wohl, ich denke mir immer, erinnert mich an Napoleon oder an Hitler. Irgendwann sind die ja auch zusammengerasselt.
Ja, ja. Ne? Okay, ja. Vielen Dank für den Rat, Frau Heisenberg.
Ja.
Unser Gespräch neigt sich dem Ende zu.
Ja.
Ne? Ich denke die ganze Zeit, eigentlich könnte ich noch 5 Stunden mit Ihnen reden, ne? Dafür ist unsere Aufnahmezeit zu kurz. Wie ist das eigentlich so? Haben Sie mal vor, nochmal eine Biografie zu veröffentlichen? Und eigentlich denke ich so, ach Mensch, ich würde noch gerne so viel wissen. Nee, so, wie ist das für Sie? So?
Nee, ich habe ja meine Bücher geschrieben, ja. Und das steht ja hinten dann auch drauf,
ja.
Von mir.
Ja.
Nee? Also ich war immer mehr für die Fantasie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich gerne noch sagen wollte.
Ja.
Ich bin so dankbar. Ich habe ja wirklich durch meine vielen Reisen in die Welt, und wo, da war es ja damals noch gar nicht so selbstverständlich, habe ich für mein ganzes Leben Toleranz gelernt gegenüber anderen Hautfarben, anderen Religionen, anderen Kulturen. Das kann mir kein Mensch wegnehmen. Und ich bin so dankbar, dass ich alles sehr viel ruhiger beobachten und umsetzen kann und nicht gleich loslege. Und da bin ich, das hat mein ganzes Leben geprägt.
Ach, schön, dass Sie das sagen, ja.
Also das ist das ganz wichtig.
Spricht mich auch sehr an.
Ja.
Wir sind da auch so. Wir haben gerade eine amerikanische Austauschstudentin bei uns in der Familie. Und da ist es auch so, dass das deutlich ist. Also so Begegnung, Begegnung, Begegnung und Offenheit für andere Lebensentwürfe.
Ich habe ja auch so unendlich viele verschiedene Menschen kennengelernt.
Ja.
In einer Zeit, wo das noch gar nicht so, Tourismus gab es kaum.
Nee, klar.
Und die Geschäfte wurden von den Männern gemacht.
Hm.
Ich war manchmal der einzige weibliche Passagier im Flieger. Und habe mich dann aber durchgesetzt.
Ja.
Ich weiß noch, wir hatten ja auch hier in Hamburg, wir waren im Verein Ehrbarer Kaufleute. Da gehören richtige Hansearten rein. Und ich war ja nachher, hatte Prokura und mein alter Chef hörte dann auf.
Ja.
Und der Junge, dann kriegten wir immer eine Einladung zum Neujahrsempfang im Verein Ehrbarer Hamburger Kaufleute. Und der alte Chef mochte nicht mehr und der Junge wollte nicht. Und dann sagte ich, dann kann ich doch hin. Und nein, Frauen sind nicht zugelassen.
Ach.
Da habe ich da einen Rabatz gemacht. Dass ich würde die Firma sogar in anderen Ländern vertreten, ich hatte Prokura.
Ja.
Und das Jahr darauf wurde ich eingeladen.
Wow.
Als einzige Frau saß ich in der ersten Reihe,
wow,
nur zwischen Herren. Und das ging immer.
Ja.
Und dann gehörte ich dazu, habe mich nicht unterkriegen lassen. Und dann waren nachher Damen wurden eingeladen.
Ja,
wo ich es nie geschafft habe, war der Überseeklub.
Ja, okay.
Da war es nicht möglich.
Ja, so ist es dann. Aber Vorkämpferin auch für Frauen in leitenden Positionen.
Ich habe das ja nun so gehabt, dass ich mir habe nie was gefallen lassen. Als ich anfing zu arbeiten, musste mein Vater noch unterschreiben. Man war ja erst mit 21 mündig.
Ich habe davon gelesen. Das ist ja heute unvorstellbar.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch unvorstellbar wegen Menschen wie Ihnen, die dafür gekämpft haben. Ne?
Ja, ich habe einfach mir nichts gefallen lassen.
Ja,
ne? Und dann auch so mit dem, dass man kaum noch Geld hatte. Da war hinter dem Hauptbahnhof, in Richtung Möggeberg Straße, da war damals so ein kleiner Käperladen und so, und dahinter war ein Wurststand. Was meinen Sie, wie man sich gefreut hat, wenn man sich mal eine Bratwurst leisten konnte?
Ja, das waren so Zeiten. Ich erinnere das auch aus den Erzählungen aus meiner Familie.
Dass meine Freundin und ich das erste Mal gemeinsam zu den Festspielen nach Salzburg gefahren sind.
Ja.
Mit Turopa, mit der Eisenbahn.
Ja.
Und dann haben wir bei einer bayerischen Familie gewohnt an der Grenze. Und dann sind wir immer zur Grenze gegangen und da waren so nette Zöllner nach Österreich, die haben dann immer Privatautos gefragt, ob die uns mit nach Salzburg nehmen. Dann haben wir da dann auch den Jedermann auf dem Marktplatz gesehen. Und den Don Giovanni. Das war ja wirklich, was war fantastisch. Ne? Und dann durch dieses wunderschöne Salzburg gegangen.
Ja.
Ne? Das war toll.
Also wenn Sie so erzählen, bin ich schon innerlich auch schon da. Ne?
Ja.
Was bei mir jetzt so ganz schön hängen bleibt, ist nochmal, wie Sie über Toleranz sprechen, also so aus Ihrer gelebten Erfahrung heraus. Das ist ja, also für uns in der Kirche, Jesus sagt ja immer so, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Ne?
Ja.
Und sammelt eure Schätze nicht dort, wo Motten sie fressen können, sondern sammelt sie woanders. Er sagt im Himmel, so ne, einen Schatz, den man nicht zerstören kann, sagen Sie ja. Ich habe als ich so mich mit Ihren Texten beschäftigt hat, ein Gedicht von Ihnen gefunden, das Sie geschrieben haben, das sowas zum Ausdruck bringt. Das heißt Glöfmiedat. Würden Sie das für uns zum Schluss nochmal vorlesen? Ich habe das hier.
Du kannst.
Für Sie?
Ja, weil ich Glöfmiedat. Warte, ich muss mal die Brille
aufsetzen. Ja, setzen Sie mal Brille auf und dann Das wäre so unser Schlusswort für heute. Das
kann ich sogar besser ohne sehen.
Ja, können Sie mal.
Ja, glaub mir das. Du kannst dir kein Stern in die Tasche stecken, kein Traum, die ihn wecken, zu dem Best. Du kannst kein Sündenstrahl, ob sie ihn weg infangen, damit du ihm jemals Speedy hast. Du kannst Daudrippen nicht als Diamanten sammeln, berühr sie ganz liesen und sie sind nicht mehr. Du kannst das Glück nicht als ein Bottervogel obkicken und obbewohren für nachher. Du kannst Gedanken nicht in ein Schapp ins Sparen, ein Höpen nicht aufschnien ihr Schwingen. Nicht ob Banken, nicht in Knipptasch kannst du obbewohren, der Dürste von all das Wunderbare, was das Leben macht, bringen.
Für mich ist unser Gespräch wie so ein Tautropfen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, liebe Frau Heisebert. Das ist was ganz Wertvolles für mich persönlich, dass Sie uns so viel von sich erzählt haben.
Hat mir auch große Freude
das
gemacht.
Das freut mich sehr. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, auch wenn wir hier das Gerät ausmachen. Ja. Normalerweise würde jetzt der Gong ertönen für ja. Geh wie Gottsuche. Den hört ihr einfach mal im Herzen jetzt. Ne? Ja, Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt heute. Waren wir zusammen mit Christa Heisebert. Vielen lieben Dank.
Gerne.